Raus aus der mentalen Streichholzschachtelwelt ruft mir Michael Bittner entgegen. Okay, ich will ja raus. Aber wie kann ich diesem elitären, abgehobenen Blasendiskurs zerstechen? Ich weiß doch auch nicht. Die Debatte um die Identitätspolitik ist so aufgeheizt, teils aggressiv und auf jeden Fall hoch emotional. Und sie schreit mir entgegen, bekenne dich, aber wozu? Vielleicht weiß ja Marlene Hobrag weiter. Sie hat einen Artikel geschrieben über Identität für alle und mit ihr spreche ich jetzt. Hallo Frau Hobrag.
Ja, hallo.
Können Sie sich erklären, warum diese Debatte um Identität, um Klassenbewusstsein so hoch emotional, so aufgeheizt ist?
Ja, also es gibt natürlich einen wichtigen Grund. Identität ist deswegen zum Kampfbegriff oder vor allen Dingen auch die Identitätspolitik ist deswegen zum Kampfbegriff avanciert, weil es ja tatsächlich um ganz viel geht, also um die Frage von Machtstrukturen, von ja auch hegemonialer Macht, Vorherrschaft, also im Diskurs. Und es ist natürlich so, dass immer mehr Gruppen Mitspracherecht beanspruchen, dass es da auch ganz konkret darum geht, wie Macht verteilt ist. Und dass das nicht unkommentiert bleibt, ist ganz klar, weil das führt natürlich zu Abwehrhaltungen und zugleich verschärfen sich ja auch innerhalb bestimmter Bewegungen, also zum Beispiel innerhalb der Linken oder innerhalb des Feminismus, identitätspolitische Diskurse. Und es ist also quasi etwas, das uns alle ja irgendwie betrifft und das quasi auch von jeder politischen Seite, also von links, von rechts, von den Liberalen betrachtet wird oder auch kritisch beäugt wird. Und es ist klar, dass da quasi dann emotional auch die Wellen hochkochen.
Trotzdem ist für mich die Frage, warum die Erregung über die Verteilungsgerechtigkeit so vergleichsweise klein ist und dieser Widerspruch aufgemacht wird zwischen diesem Klassenbewusstsein, das sind auf irgendwie die Klassenlinken oder die sich um die Klasse kümmern und dann gibt es die sich nur um die Identität kümmern. Ist das ein konstruierter Widerspruch oder ist der wirklich da?
Also ich glaube, dass es nicht die Linken gibt, die sich nur um Identität kümmern. Also in Teilen ist es sicherlich ein konstruierter Widerspruch. Aber es geht ja den klassischen Linken, also wenn wir jetzt zum Beispiel mal an Autoren wie Slavoj Žižek denken, der zuletzt ja sehr stark Kritik an der Identitätspolitik auch formuliert hat und gesagt hat, hier geraten dann eben tatsächlich Klassenwidersprüche und Klassenstrukturen aus dem Blick, weil jeder nur noch quasi über die eigene Identität, die Anerkennung der eigenen Würde nachdenkt oder der eigenen identitätspolitischen Probleme. Und ich glaube, dass, wie gesagt, in Teilen ist dieser Widerspruch sicherlich konstruiert. Es gibt aber einen wahren Kern. Und der beginnt eben damit, wo viele Menschen sagen, also sie sich identitätspolitisch verorten, meinetwegen als weiße Frau oder als schwarzer Mann oder als indigene Nordamerikanerin. Und dann sozusagen einklagen, dass sie gehört werden, dass sie sprechen können, gleichzeitig aber auch Diskurse mit bestimmten Gruppen verweigern, weil man sagt, ihr könnt uns sowieso nicht verstehen oder ihr habt uns auch früher unsere Anerkennung vorenthalten, wir können nicht mehr miteinander ins Gespräch kommen. Und da besteht ja tatsächlich die politische Gefahr, dass wir sozusagen zwar alle unsere Partikularinteressen formulieren, und sie in unserer Blase formulieren und gegenseitig anerkennen, aber wir quasi mit dem politischen Gegner oder sagen wir auch einfach nur mit denjenigen, die andere Partikularinteressen haben, gar nicht mehr in Kontakt kommen. Hm. Und ich glaube, es ist ja oft von den Snowflakes die Rede, also quasi von den Schneeflocken, diese Bezeichnung für eine eher jüngere Generation von Aktivisten, die sich dann sehr schnell in ihrer Würde angegriffen und gekränkt fühlen oder nicht anerkannt fühlen. Und auch da ist es wieder so, natürlich sind das auch Kampfbegriffe, die in diese Debatten eingebracht werden. Aber es gibt vielleicht auch immer einen kleinen wahren Kern, den man beachten muss, weil, wie gesagt, sonst politischer Diskurs womöglich einfach ja nicht mehr machbar ist, nicht mehr möglich sein kann.
Und der Widerspruch, der sich bei mir auftut, ist ja auf der einen Seite der politische Kampf oder Interessenvertretung, dass man überhaupt, dass Menschen mobilisiert werden. Dazu braucht es ja gruppenbezogene Identitäten. Ich muss mich irgendwo zugehörig fühlen und dann für eine Gruppe oder für ein Interesse kämpfen. Auf der anderen Seite ist ja, wie Sie schreiben, mit jeder Betonung der Unterschiede der gelebten Identitäten schwindet die Bereitschaft, Gemeinsamkeiten, die Gesellschaft stiften und erst ermöglichen zu sehen und auch Veränderungen. Also ist das tatsächlich ein Widerspruch? Weil Identitäten braucht es ja eigentlich überhaupt, Menschen zu mobilisieren?
Es ist kein grundlegender Widerspruch. Es ist sozusagen ein bisschen so, als hätten wir das Rad mit der Identitätspolitik einfach ein Stück zu sehr überdreht. Es ist völlig richtig, dass wir, also eine große politische Bewegung, der Feminismus beispielsweise, gründet natürlich auf einer identitätspolitischen Verortung, zu sagen, ich bin eine Frau. Und über die letzten Jahrzehnte hat sich der Feminismus ja sehr weit ausdifferenziert und immer mehr Intersektionalität in den Blick genommen. Also zu sagen, es macht eben schon einen großen Unterschied, bin ich eine weiße Frau, bin ich eine schwarze Frau, bin ich eine Muslimin. Und es ist grundsätzlich für eine politische Bewegung wichtig, überhaupt erstmal zu sagen, wir gehen von einer bestimmten, wir alle gehen von unserer eigenen Identität aus, die uns prägt, die uns ideologisch prägt. Und unsere Interessen sind natürlich auch von der Frage bestimmt, sind wir Working Class, Mittelschicht, sind wir schwarz-weiß, sind wir heterosexuell, homosexuell, das ist alles wichtig. Der, glaube ich, der Punkt und die linke Kritik setzt genau da an, ist wirklich diese Überdrehung dieses identitätspolitischen Rades, dass man das dann irgendwann quasi so weit treibt, dass man sagt, es gibt gar nicht mehr sowas wie universale Interessen, die wir teilen als Menschen, also egal, ob wir Mann oder Frau sind oder schwarz oder weiß. Wir können immer nur noch für unsere eigenen Gruppen sprechen und wir können auch nur noch zu unserer eigenen Gruppe sprechen. Es gab ja jetzt vor kurzem diesen Skandal oder diesen kleinen Skandal um die Übersetzerin des Gedichtes von Amanda Gorman im Niederländischen, die also keine schwarze Frau war und man dann gesagt hat, ja, kann sie denn überhaupt dieses Gedicht verstehen, kann sie es überhaupt übersetzen? Dieses Gedicht ist ja durch und durch politisch und auch bei einem politischen Akt, also bei der Amtseinführung von Joe Biden, vorgetragen worden. Und insofern ist es natürlich dann ganz, ganz, ganz problematisch, wenn man sagt, eine weiße Frau kann den Inhalt dieses Gedichtes ja gar nicht nachfühlen, empathisch verstehen. Sie kann es deswegen auch nicht adäquat übersetzen. Und das ist ja genau ein Sinnbild oder ein Symbol für dieses, für das, was viele Linke fürchten, dass wir dann sagen, wir können gar keine gemeinsame Sprache mehr finden, die Hautfarben oder Klassenunterschied oder diese Dinge quasi übertreten kann. Und dann ist ja wirklich die Frage, was passiert mit dem politischen Diskurs, wenn wir sagen, du kannst, also eine weiße Frau kann natürlich nicht für eine schwarze Frau sprechen, sie kann sie auch nicht übersetzen, weil sie sie grundlegend gar nicht versteht. Und das ist ja eigentlich ein ganz grundlegender Zweifel auch an dem, wovon wir im politischen Diskurs immer ausgehen müssen, dass wir prinzipiell in der Lage sind, wenn wir es denn wollen, wenn wir uns in den anderen hineinversetzen wollen, dieses Gegenüber auch zu verstehen. Also es ist einfach ein Stück zu weit gedreht, diese Vorstellung. Man kann als schwarze Frau nur noch von schwarzen Menschen vielleicht verstanden werden. Man kann als queere Feministin nur noch von anderen queeren Feministinnen anerkannt und verstanden werden, weil allen anderen fehlt halt das Vermögen, das überhaupt zu verstehen.
Also wir haben eine komplizierte Gemengelage von Race, Class und Gender, um es nicht auf Deutsch sagen zu müssen. Das ist so, aber trotzdem, Pushner fragt ja, die Fragen der Zugehörigkeit werden heute intensiver diskutiert als die Fragen der Verteilung, also des ökonomischen Systems, des Kapitalismus und der die Ungerechtigkeiten produziert. Warum ist das so? Weil es bequemer ist oder ich kann es nicht ganz durchsteigen?
Man könnte jetzt ganz zynisch sagen, dass diese Diskurse ja sehr universitär geprägt sind, von jungen Menschen getragen werden, die an der Universität sozusagen ihr Handwerkszeug oder ihre Lektüre auch erschließen. Und dass vielleicht schon da der Blick auf bestimmte Klassenfragen aus dem Blick gerät, dass es auch nicht mehr en vogue ist, von Klassen überhaupt zu sprechen. Dass es natürlich viel leichter ist, auf Twitter oder auf Facebook oder auf Instagram nette Kampagnen und nette Bilder mit netten Sprüchen oder auch sehr aggressiven oder wütenden Sprüchen und Kampagnen zu fahren, dass tatsächliche politische Arbeit in Gremien und Parteien natürlich viel, viel komplexer ist. Ich will jetzt auch nicht in Gefahr laufen, quasi die Aktivisten, also soll Aktivisten auch jetzt nicht verspotten, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass man oft diesen Eindruck hat, dass für viele Aktivismus bedeutet, dass man auf Twitter einen bissigen Tweet absendet und dann ist es damit geschehen. Und tatsächliche politische Auseinandersetzung funktioniert natürlich anders und ist viel, viel komplexer. Wie gesagt, also ich glaube, einerseits sind viele der Menschen, die diesen Diskurs tragen, also man könnte dann zynisch sagen, halt doch viele weiße Angehörige der Mittelschicht, die vielleicht sich auch über Klassenfragen zwar vordergründig Gedanken machen, denn sie sprechen ja über Class, Race und Gender immer wieder, aber die vielleicht diese klassischen Theorien zum Thema Kapitalismus, Marxismus, Klassenwiderspruch auch nicht mehr rezipieren, auch nicht mehr rezipieren wollen. Und Autoren wie Slavoj Žižek würden vielleicht auch sagen, dass natürlich der Kapitalismus selbst sehr klug, also und auch der Neoliberalismus sehr klug diese identitätspolitischen Strömungen integriert hat. Denn es passt ja in das neoliberale Menschenbild, wenn man sagt, ich vertrete meine identitätspolitischen Interessen, meine Partikularinteressen. Es gibt gar kein Wir der Gesellschaft, sondern jeder ist halt ein Ich, das für sich gerne auch sprechen kann und natürlich auch Rechte beanspruchen kann. Und es ist vielleicht so, dass es auch Teil, dass es sehr gut in unser politisches und wirtschaftliches System passt, dass man bestimmte Aktivisten durchaus anerkennt und sie sprechen lässt und es vielleicht auch ganz gut findet, dass die Klassenwidersprüche und Klassenprobleme gar nicht angegangen werden.
Das heißt, ein weißer Mann der Arbeiterklasse kann auch Opfer sein, zum Beispiel in Amerika. Sie schreiben ja von einer epidemischen Opioidkrise. Also das heißt, dass ganze Generationen, ganze Klassen dem Drogenrausch verfallen sind, stelle ich mir zwar schön vor, ist aber wahrscheinlich nicht schön. Das heißt, Trump ist ja ein Beispiel, dass er diesen Leuten versucht hat, mit seiner Art die Würde zurückzugeben und die Scham zu nehmen. Ist das so eine Erklärung, warum auch dieses Phänomen Trump so funktioniert?
Es hängt sicherlich damit zusammen, obwohl ich nicht sagen würde, dass Trump versucht hat, diesen Menschen die Würde wiederzugeben. Er hat sie, aber das ist ganz interessant, er hat sie sprachlich anerkannt. Und er hat ihnen das Gefühl gegeben, ihr seid, wie ihr seid. Und ich finde das toll und ich finde das klasse und ihr benutzt vielleicht Wörter, die sozusagen die Liberalen niemals benutzen würden und ihr habt eine Lebensweise, die Liberalen verachten und die das Establishment verachtet, aber ihr seid gut, wie ihr seid. Nur hat er natürlich, und das müsste man natürlich dann sehen aus Sicht der weißen Mittelschicht und auch Unterschicht, er hat natürlich politisch für diese Menschen nichts getan, er hat nichts gegen die Opioidkrise, die immer noch da ist, getan. Er hat nichts, wenn wir uns mal alleine die Covid-19-Krise anschauen, wie viele Menschen in den USA gestorben sind, wovon natürlich überproportional auch weiße, arme Menschen betroffen sind, natürlich noch mehr in noch größerem Maße schwarze Menschen. Da gibt es inzwischen ja auch Studien dazu. Aber natürlich sind auch weiße, ärmere Bevölkerungsteile betroffen, die keine vernünftige Krankenversicherung haben. Und es ist aber sicherlich so, dass Trump ein sehr gutes Beispiel dafür ist, das zeigt, dass es im politischen Kampf und im politischen Diskurs ganz, ganz massiv um Anerkennung geht, die über Sprache, über Symbole transportiert wird und im Zweifelsfall vielleicht gar nicht so sehr über konkrete politische Maßnahmen. Denn beispielsweise Trumps Steuerreform hat natürlich nicht für arme, weiße Bevölkerungsteile getan, sondern nur für wohlhabende Menschen, die schon immer von dem politischen Establishment profitiert haben. Aber offensichtlich ist die Rolle der Anerkennung in der Sprache und in den Symbolen und in der Handlung so wichtig für viele Menschen, dass sie ihn gewählt haben. Und das ist dann natürlich sehr aufschlussreich, auch darum liegt mir auch in meinem Text diese Frage, warum Linke weder in den USA noch in Europa von der schreienden sozialen Ungerechtigkeit, die wir ja in Zahlen und Daten belegen können, profitieren. Also die klassische Linke hat eben nichts mehr davon. Seit Syriza in Griechenland haben wir ja eigentlich keine politische Kraft mehr gesehen, die wirklich links ist in Europa und in irgendeiner Form Erfolge errungen hat. Und wir müssen uns natürlich fragen, womit das zu tun hat. Und das hat sicherlich mit Fragen der Identitätspolitik und der Anerkennung zu tun. Und dass viele Menschen, die ja vielleicht weiß sind und der klassischen Arbeiterschicht anbelangt, also der weißen Working Class, sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Ob das wirklich so ist, ist eine andere Frage. Aber sie fühlen sich eben symbolisch vielleicht nicht anerkannt in dieser Form.
Mir schwirrt immer dieses Gedicht von Bertolt Brecht durch den Kopf. Reicher Mann und armer Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte bleich, wär ich nicht arm, wärst du nicht reich. Das klingt wie ein Kindergedicht, aber das ist ja eben so, dass man es eigentlich versteht und das klar ist. Es gibt also Reichtum nur, weil andere ausgebeutet werden. Und wer überproportional reich ist, macht es auf Kosten von anderen. Eigentlich ein einfaches Prinzip, ein universales Prinzip. Und das wäre doch eigentlich zu verstehen. Vielleicht braucht man mehr Kindergedichte, oder?
Vielleicht brauchen wir mehr Kindergedichte oder wir müssen vielleicht auch unsere Geisteshaltung und die Ideologie, die in den USA, aber auch in Deutschland vorhanden ist, ein bisschen überprüfen. Wir haben ja immer noch diese Vorstellung oder dieses Ideal, wer hart arbeitet, wer kann sich auch ökonomischen Erfolg erarbeiten, und wer eine gute Ausbildung hat, der wird auch einen guten Job bekommen. Es gibt dieses meritokratische Ideal in den USA zu sagen, du kannst durch Leistung, durch Bildung aufsteigen. Das ist natürlich etwas, das in der Realität gar nicht mehr in dieser Form stattfindet oder nicht mehr so wie noch vor ein oder zwei Generationen. Das heißt, wir müssen uns schon ideologisch befreien, und das hat ganz viel mit diesem Kampf, also mit dem Klassenbewusstsein, diesem fürchterlichen oder so scheinbar so fürchterlichen alten linken Kampfbegriff zu tun. Und das müssen wir wieder schärfen, das Bewusstsein dafür, dass es gibt eine Gruppe von Reichen, und denen stehen nicht nur wenige Arme in der dritten Welt gegenüber, sondern auch hier in Deutschland oder in den USA gibt es enorme gesellschaftliche Unterschiede. Und man darf sich eben, und es wäre deswegen wichtig, dass die Menschen sich eben nicht dividieren lassen in Weiße, Schwarze, in Männer und Frauen, sondern diesen Widerspruch sehen zwischen, naja, reich oder superreich und dem ganzen Rest der Gesellschaft. Und ich denke, dass dass Populisten wie Trump letztlich nur diese Widersprüche vergrößern zwischen einzelnen Gruppen, die gleichermaßen stark von ökonomischen Krisen betroffen sind und die deswegen ihre ureigenen politischen Interessen gar nicht mehr wahrnehmen können, weil sie nur noch sehen, okay, ich bin ein weißer Arbeiter und das sind, weiß ich nicht, schwarze Arbeiter, und wir haben keine Gemeinsamkeiten. Natürlich haben sie Gemeinsamkeiten, und die bestehen darin, dass die Interessen des Kapitals sozusagen hinterschaut werden müssen.
Ich frage mich, warum es keiner Partei so richtig gelingt, die Fragen von Verteilung und Ungerechtigkeit zu popularisieren, und warum die ökonomischen Debatten so dröge sind, eben gar nicht emotional, obwohl sie uns doch alle betreffen. Also es geht um das ökonomische System, es geht um unser Leben, und trotzdem ist das so, oh, Ökonomie, hör mir auf damit. Schwer zu verstehen, oder?
Ich glaube, dass die Parteien tatsächlich, also das ist auch eine Frage, über die ich mir tatsächlich in den letzten Wochen wieder sehr stark den Kopf zerbrochen habe. Wenn wir in Deutschland über Themen wie Erbschaftssteuer, Vermögenssteuer sprechen, dann gibt es eine enorme Emotionalisierung, und da wird am Stammtisch und am Küchentisch über die Frage geredet, soll das Eigenheim von der Oma steuerfrei vererbt werden können oder nicht, und soll es eine Vermögenssteuer geben oder nicht. Es ist einfach, glaube ich, so, dass über die letzten Jahrzehnte in Politik vielleicht in dem Glauben, im Kontext der Globalisierung gute Politik zu machen, sehr stark ein neoliberales Politikbild verfolgt haben, bis hin natürlich auch in die SPD hinein, und also eigentlich eine linke, klassisch linke Partei. Und die, glaube ich, selber verblendet waren von bestimmten, ja, politischen Ansätzen und deswegen natürlich heute auch nicht mehr ernst genommen werden, wenn sie sich dann doch wieder dem sozialen Kampf verschreiben. Ich glaube, man kann mit politischen Themen, auch mit ökonomischen Themen sehr wohl Menschen erreichen. Ich finde es immer sehr interessant, wenn zum Beispiel Leute wie Sarah Wagenknecht in Polit-Talkshows eingeladen sind. Ich glaube, dass sie eine der Personen ist, die komplexe ökonomische Themen durchaus auch runterbrechen kann, verständlich für Menschen, und gleichzeitig auch Leute anspricht und die sagen, aha, na, so habe ich das noch nie gesehen. Na, da hat sie doch wohl recht. Es ist möglich, es gibt Politiker, die das können, und auch, ja, politische Bewegungen, die das besser schaffen. Ich glaube aber, dass das System insgesamt so starr ist, wenn man als Politiker und auch als politische Partei innerhalb dieses Systems agiert, dass es sehr schwer erscheint, überhaupt ökonomisch so ganz grundlegend etwas zu ändern, an den Fragen von Verteilungsgerechtigkeit. Und man sieht es ja auch mit dem Vorstoß von Anton Hofreiter, der Frage, sollte es nicht in bestimmten eng besiedelten Räumen ein Verbot von Einfamilienhäusern geben? Da werden dann sofort sozusagen sehr, da wird dann so getan, als ob man irgendwie den Leuten verbieten wolle, jemals wieder irgendwo ein Eigenheim zu errichten oder auf irgendeinem Dorf ein Eigenheim zu besitzen. Sobald es an die Substanz geht, an das, was wir für normal und gewohnt halten, da gibt es so viele Interessen. Und es ist dann schwer, sozusagen einen ökonomischen Wandel auch zu fordern oder klarzumachen, warum das notwendig sein sollte. Weil es natürlich auch naiv ist zu glauben, dass alle Menschen die gleichen politischen Interessen haben. Und gleichzeitig hat die Linke versucht, also die Linke, damit meine ich nicht die Partei, sondern generell linke Strömungen in Europa, in den letzten, im letzten Jahrzehnt versucht, ein Stück weit auch Populismus für sich zu erschließen. Aber das funktioniert natürlich nicht. Ein linker Populismus wird gegen den rechten Populismus immer den kürzeren ziehen. Insofern ist es eine sehr, sehr schwierige und komplexe Lage. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man Menschen sehr wohl für ökonomische Themen begeistern letztlich auch oder ansprechen, wenn man die richtigen politischen Köpfe hat und die richtige Sprache dafür findet.
Abschließend noch, Sie schreiben in Ihrem Text Identität für alle, dass die liberale Demokratie ihr eigenes Grab schaufelt. Sie sagen, die Diskussion um rechte Ressentiments verdeckt die Krise der liberalen Demokratie, die fundamental auf einer Marktwirtschaft beruht, die im globalen Kontext die demokratischen Fundamente untergräbt. Was meinen Sie genau damit?
Wir haben es ja damit zu tun, und das ist ein großes Problem, und das ist sicherlich ein Teil der Antwort, warum sich sozusagen auf ökonomischer Ebene so wenig ändert, dass wir es mit einem global agierenden Kapitalismus zu tun haben. Vor kurzem vor einigen Monaten erschien ja das Buch Der Code des Kapitals, in der sehr schön gezeigt wird, dass quasi das Recht so, also quasi für das Kapital Codes schreibt, also quasi so kodiert ist, dass das Kapital international sich das Land raussuchen kann, wo die Rechtsprechung eben gerade zu der eigenen ökonomischen Strategie passt, während der Arbeiter natürlich national gebunden ist und auch die Politik national gebunden ist. Und selbst wenn sie supranational vorgehen möchte, wie jetzt auf Ebene der EU, ist es eben unglaublich schwer, das zu tun, weil die einzelnen Länder natürlich andere ökonomische Interessen haben und unterschiedlich stark, also da gibt es dann beispielsweise Steueroasen und Niedrigsteuerländer, die natürlich andere Interessen haben als ja die anderen Länder, die dann eben die Leidtragenden sind, wenn Unternehmen ihre Gewinne so lange von Land zu Land verschieben, bis sie quasi gar keine Gewinne mehr versteuern müssen. Es ist also so, dass das Kapital ja nicht örtlich gebunden ist, die Arbeiter es aber sehr wohl sind. Und wir haben das früher immer unter diesem Stichwort Globalisierung betrachtet, also im Sinne von Arbeit wurde immer weiter in Schwellenländer verlagert und ist jetzt dort. Die Situation ist aber heute noch mal komplexer geworden. Und wir haben tatsächlich, also es öffnet natürlich Populisten Tür und Tor, wenn wir sehen, dass die Regierung tatsächlich auch die Interessen der eigenen Bevölkerung und der eigenen Industrie und der eigenen Wirtschaft eigentlich nicht mehr wahren können, weil das Kapital jederzeit sagen können, wir wandern halt ins nächste Land aus. Wir suchen uns das nächste Land, das uns bessere Bedingungen bieten kann. Und das ist ein grundlegendes Problem für die Demokratie, wenn der einzelne Bürger natürlich an nationales Recht gebunden ist, vom Steuerrecht über das Strafrecht, wenn aber sozusagen das Kapital sich international jeweils halt die Zone oder den Rechtsraum suchen kann, in dem es gerade optimal agieren kann. Denn dann haben tatsächlich die Menschen das Gefühl, und es ist nicht unbegründet und ist auch nicht populistisch, dass man gegen das Kapital oder gegen die Kapitalinteressen nichts ausrichten kann. Und das ganz Interessante ist ja, dass die Leute dann sagen, die da oben machen ja nichts. Die da oben, damit meinen sie die nationale politische Elite. Aber tatsächlich ist, glaube ich, diese nationale politische Elite im Moment auch sehr machtlos, was international agierende Kapital anbelangt. Und es bräuchte da eben wirklich internationale politische Bemühungen, um das auch wieder einzufangen. Und die sind nicht da. Und das über kurz oder lang so große systemische Widersprüche verursachen, dass es zu ja noch drastischeren Krisen kommen wird. Dieses Problem müssen wir angehen, damit die Demokratie selbst nicht gefährdet wird.
Frau Hobrack, so können wir nicht rausgehen aus der Nummer jetzt. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu negativ, aber haben Sie noch was Positives? Also ich meine, man kann sich ja zusammentun, international agieren, mit Leuten was tun. Also Protest ist wichtig, sich einzumischen, sich für ökonomische Debatten zu interessieren. Dann ist nicht alles verloren, oder?
Es ist definitiv nicht alles verloren. Und ich glaube, dass natürlich ist auf politischer Ebene und auf gesellschaftlicher Ebene in Form der Arbeit von NGOs und kleinen politischen Initiativen natürlich es Ansätze gibt, dagegen zu kämpfen und anzukämpfen. Und das ist ein langer, komplexer Weg. Aber es ist, glaube ich, wichtig, diese Themen immer wieder anzusprechen und auch politisch einfach zu signalisieren, dass man diese Themen im Blick hat, dass es aber natürlich unglaublich komplex ist, politisch dagegen anzugehen. Und also es gibt immer Hoffnung, natürlich. Und die Dinge können sich wandeln zu einem Positiven und sie können sich auch selbst innerhalb des kapitalistischen Systems wandeln, weil natürlich auch die Akteure innerhalb dieses Systems begreifen, dass so, wie es derzeit abläuft, nicht weitergehen kann. Wenn die Masse der Mittelschicht plötzlich in die Unterschicht absteigt oder wenn das kapitalistische System auf Umweltzerstörung basiert, dann wissen wir alle, dass es so nicht weitergehen kann. Und es gibt genug Initiativen, die ein anderes Signal setzen und man kann hoffnungsvoll bleiben, natürlich.
So, mit dem hoffnungsvollen Gedanken, den schnappe ich mir jetzt und verabschiede Sie, bedanke mich recht herzlich und verweise nochmal auf Ihre Seite marleen-hobrack.de. Dort sind gute Texte, Rezensionen und vieles andere mehr zu finden. Liebe Marleen Hobrack, danke fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, danke Ihnen fürs Gespräch. Tschüss.